Ja, es lichtet sich da vorne, also wenn er einen Platz sucht, da hinten, da vorne ist jetzt wieder Platz. Währenddem die Kinder noch rausgehen, möchte ich euch eine Frage stellen. Wir sind in dieser Serie miteinander und wir haben viel geredet über das, was wir tun sollen oder tun dürfen. Liebt einander, vergebt einander, dient einander, achtet aufeinander. Aber es gibt in der Bibel einige Stellen, wo etwas ein Miteinander ist, was wir nicht tun sollen. Also nicht und dann irgendein Einander. Egal, ob du jetzt schon 40 Jahre Christ bist oder noch nie die Bibel gelesen hast, was glaubst du, was sind diese Nicht-Einanders, die wir in der Bibel finden? Und da dürft ihr jetzt kurz zum Nachbar drehen und redet einmal drüber, ob ihr das wisst, was sollen wir nicht tun zueinander? Ja, danke schön. Habt ihr ein paar Ideen? Seid ihr auf ein paar Dinge gekommen? Wer hat was? Nicht verurteilen? Okay, ja, das ist eins. Ja, tötet einander nicht, stimmt, ja. Zuhören? Okay, ja, das sind gute Dinge. Ja. Bitte? Belügen, ja, das steht auch drin, ja. Also ihr habt das Thema von heute noch nicht erraten, aber okay, ist ja nicht so schlimm, oder steht es ja noch? Nein, steht ja noch, gut. Passt. Ich lese eine Bibelstelle vor aus Jakobus 3 und da werdet ihr relativ schnell sehen, was dieses Einander ist, über das wir heute reden möchten. In Jakobus 3, du hast Folgendes. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch drauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß wie es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es auch ausgesetzt ist, es wird durch ein winziges Ruder auf dem Kurs gehalten. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr. Mehr als alle anderen Teile des Körpers. Ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle kann der Mensch bändigen. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd. Eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn, unseren Gott, unseren Vater, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser sprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einem salzhaltigen Quelle Salzwasser fließen kann. Es geht heute um unsere Zunge. Nicht wortwörtlich, sondern um das, was rauskommt aus unserer Zunge, um unsere Worte. Und wir haben es am Anfang schon gehört, unsere Worte sind unglaublich mächtig. Die Bilder, die da verwendet werden, die versteht jeder. Gell? Ein riesig großes Schiff, das kann noch so gewaltig und groß sein, es wird gelenkt durch dieses kleine Ruder. Ein riesiger Wald, der kann zerstört werden von einem kleinen Funken. Und unsere Worte sind genau gleich. Und jeder von uns weiß das. Du hast Worte in deinem Leben gehört, die sind irgendwann einmal gesagt worden, das kann schon Jahre oder Jahrzehnte her sein, und die haben dich so verletzt, dass du jetzt dich noch ganz genau daran erinnern kannst. Also du bist es nicht wert. Also das kannst du nie. Und dann gibt es Worte, die hast du gehört, die hat jemand gesagt und die waren so wertvoll für dich, weil du die Person so geschätzt hast und die tragst du heute noch mit dir rum wie ein Schatz. Und du wirst es nie vergessen. Du hast die Situation jetzt gerade vielleicht bildlich vor dir noch vor Augen, wo jemand zu dir gesagt hat, mein Sohn, meine Tochter, ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Das kann schon ewig lang her sein, aber diese Worte, die haben uns verändert. Ich könnte jetzt gerade in diesem Moment Worte sagen, die würdest du die nächsten 10 Jahre noch erinnern. Ich müsste nur die richtigen Worte sagen. Jetzt fragst du dich, von was rede ich da? Ja, das sage ich jetzt nicht, aber wenn ich die richtigen Worte nehmen würde, ich könnte dich verletzen in einer Art und Weise, du würdest dich in 10 Jahren noch an diesen Moment erinnern. Und hoffentlich kann ich es auch umgekehrt, dass ich etwas sagen kann, was dich so ermutigt, was so freudebringend ist, dass das Gleiche hat. Und wir kommen zu diesem Vers, der dann auch im Jakobusbrief später steht, wo es heißt in Jakobus 4, Vers 11. Ganz einfach. Geschwister, redet nicht schlecht übereinander. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Wieder mal so ein Einander, was ganz klar ist, oder? Gibt keine Verständnisschwierigkeiten, die Worte sind einfach. Redet nicht schlecht übereinander. Und es gibt jetzt keinen, der da sitzt und sagt, wow, also das hätte ich jetzt nicht erwartet von Gott. Dass Gott sagt, ich soll nicht schlecht über den anderen reden, wirklich? Na, für jeden von uns ist das klar. Aber jeder von uns, wie wir auch gerade gelesen haben im Jakobusbrief, macht es. Und vor allem auch wir Christen, gell, wir wissen ja, wie gesagt, dass das nicht etwas ist, was jetzt Gott so unbedingt so super findet. Aber auf der Skala aller möglichen Sünden ist das doch irgendwie eher so im unteren Zehntel angesiedelt, oder? Von der Wichtigkeit her. Ja, macht man halt, man versucht es nicht, gell, aber ja, okay. Und es ist spannend, es gibt in der Bibel so verschiedene Kataloge von Sünden. Gell. Und ich lese einmal da einen vor, aus dem Römer 1. Entschuldige. In Römer 1 wird von Menschen geredet, die Gott nicht kennen oder nichts mit Gott wissen wollen. Da heißt es, es gibt keine Art von Ungerecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätig, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Das ist einmal Listen. Mörder, gewalttätige Menschen, erfinderisch, Böses zu tun. Sie streiten, betrügen, Bosheit, Gier. Aber hast du gelesen, was da mittendrin steckt? Hast du gehört, was da mittendrin in dieser Liste von wirklich großen Dingen steht? Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen. Sie reden schlecht übereinander. Ich habe heute einen Newsflash. Schlecht übereinander zu reden, ist Sünde. Schlecht übereinander zu reden, ist Sünde. Es ist etwas, was zerstört. Etwas, was verletzt. Etwas, was heruntermachen kann. Etwas, was nicht im Wesen Gottes ist. Und wie schon gesagt, wir alle wissen das. Also es ist ja nichts, wir wissen es ja, Rafi, okay, ist eh klar. Aber warum machen es wir dann eigentlich? Warum tun wir das? Warum reden wir ab und zu schlecht übereinander, auch wenn wir es vielleicht gar nicht wollen? Wenn wir gar nicht sagen, ja, das will ich jetzt unbedingt tun, aber wir machen es trotzdem. Es gibt doch viele Gründe, ich habe einmal 3 mitgenommen. Ich denke, erstes, wir stimmen einfach mit irgendjemandem nicht überein und wir denken, wir wissen es besser. Ist Stolz in anderen Worten. Also in der Situation, also ich hätte es nicht gemacht. Gell? Und dann fängt man an, über die andere Person zu reden. Und es ist spannend, was in diesem Vers steht, in Jakobus 4,11. Ist immer gut zu wissen, was da nicht steht. Gell? Steht nämlich nicht. Redet nicht schlecht übereinander, außer der andere hat Unrecht und du hast Recht. steht nicht da. Aber manchmal fühlen wir uns so, wenn der andere falsch liegt und ich weiß, ich habe recht, dann kann ich schon ein bisschen über ihn reden, oder? Also dann ist es ja in gewisser Weise doch ein bisschen gerechtfertigt. Also der hätte schon wieder gepredigt und also die Predigt, boah, ich weiß nicht, warum der vorhin stehen darf. Jetzt machen die schon wieder so komisch Lobpreis. Und der eine, der Begrüßung macht, hat mir wieder nicht angeschaut und sowieso hat keiner mit mir geredet. Gell? Ich fühle mich gerechtfertigt, vielleicht stimmen diese Dinge auch. Aber ich fange an, in einer Art und Weise über andere zu reden, die zerstört. Aber da steht auch nicht, redet nicht schlecht übereinander, außer der andere ist eine ziemlich anstrengende Person. Das kennen wir ja auch, oder? Es gibt ja so Menschen, die sind einfach anstrengend. Du hast vielleicht gerade jemanden im Kopf, der sitzt vielleicht sogar neben dir. Und du denkst dir, boah, jetzt ist der schon wieder da. Also mit dem kann man eh nicht reden, versuch's gar nicht. Es ist ein verlorener Fall. Ja, es ist eh klar, dass sie das macht. Wissen wir eh. Und vielleicht stimmt das auch, ist eine gewisse Wahrheit da, ist ja oft Wahrheit in diesen Aussagen drin, irgendwo. Gell? Aber die Art und Weise, wie ich über diese Person rede, zerstört. Und verletzt. Und da steht aber auch nicht, und jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger, redet nicht schlecht übereinander, außer die andere Person hat dich verletzt. Weil es passieren Verletzungen in Beziehungen, gell? Es passieren Verletzungen in einer Gemeinde. Und was machst du, wenn einer dich verletzt? Wenn einer Worte sagt oder Sachen tut, die echt wehtun, hast du dann die Freiheit, über diese Person schlecht zu reden? Nein, hast du nicht. Redet nicht schlecht übereinander. Es ist spannend, der Zusammenhang im Jakobusbrief ist, dass die Gemeinde damals verfolgt wird. Hey, die haben echt ein hartes Leben gehabt. Das ist eine wirklich schwierige Zeit. Und die Gemeinde ist von außen verfolgt worden und dann hat es innerhalb der Gemeinde hat's auch gebrodelt. Da ist es rundgegangen. Und dann haben sie sich gegeneinander unterschiedliche Meinungen gehabt und haben sich gegeneinander gestellt. Und die einen haben die anderen wirklich verletzt, runtergemacht. Und dann redet der Autor vom Jakobusbrief zuerst einmal zu denen, die verletzt worden sind, und sagt, hey, redet nicht schlecht übereinander. Auch wenn das, was passiert ist, ungerecht ist. Wenn das nicht wahr ist, was sie gesagt haben. Wenn das, was getan worden ist, verletzend ist. Redet nicht schlecht übereinander. Ein zweites, was wir sehen, ist, dass wir machen es manchmal, eben weil wir verletzt sind, habe ich gerade gesagt, oder wir nicht gesehen werden. Ich werde nicht gesehen, aber der wird gesehen. Gell? Warum darf er das? Warum wird er befördert? Ich habe es gleich gemacht, oder vielleicht sogar mehr. Und dann fange ich an, über ihn zu reden und mache ihn vielleicht in irgendeiner Art und Weise fertig. Schlussendlich geht es da um mich, es geht um meinen Selbstwert, gell, wo ich stehe. Und ich mache die andere Person ein bisschen niedriger, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Das lernt man schon in der Schule. Gell? Du bist mit den gewissen Leuten zusammen, damit du über die anderen reden kannst und redest schlecht über die, damit du in deiner Gruppe es sich besser anfühlt. Gell? Und schlussendlich geht es um uns selbst, um unser Herz. Und manchmal tun wir das. Auch wir Christen, auch in dieser Gemeinde. Das hat etwas mit meinem Herzen dann zu tun. Wo ich über den anderen rede, etwas sage, ihn verletze, aufgrund von dem, dass ich einfach nicht weiß, wo ich stehe, wo mein Wert ist, ich mich verletzt fühle. Und das Dritte kennen wir auch, wir wollen dazugehören. Es ist einfach, mit jemandem zu reden, der die gleiche Meinung hat wie du und du redest dann über die anderen. Es ist einfach, oder? Weil du kannst mit dem, du denkst, dass die Alten in der Gemeinde einfach echt schwierig sind. Dass die einfach alles blockieren, dass man da einfach nichts weiterbringt mit denen. Dass man irgendwie einen Weg, und was die da letztens wieder gesagt, dass die, früher war alles besser. Ja, stimmt, aber ich stimme voll mit dir ein. Also was die Jungen da heutzutage machen und die Musik, was da manchmal gesagt wird. Wenn wir mit den Leuten reden, die gleich denken wie wir, da redet sich's gut, gell? Kann man schnell reden und da redet man über die anderen. Und die Frage ist, wie rede ich dann über andere? Ist das, was ich sage, ehrt es Gott? oder Verletztes, Zerstörtes? Würde ich das jemand ins Gesicht sagen oder nicht? Ich kann mich noch erinnern an eine Situation, ich war in der HTL damals und wir sind da zusammengestanden, wie man halt in der Pause zusammensteht mit meinen Kollegen. Da sind wir zusammengestanden und dann komme ich so her in einer Runde und dann kommt eine Kollegin von mir und dann fängt sie an, über jemand zu reden. Und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass was sie gesagt hat, war niedermachend, dieser anderen Person gegenüber. Und wir stehen da so im Kreis und auf einmal sagt eine dritte Person, hey, aber du weißt schon, dass der Fahrer da ist. Der Fahrer mag das nicht, wenn über andere schlecht geredet wird. Und ich habe ein bisschen, war selbst perplex. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals was in die Richtung gesagt hat. Aber irgendwie hat Gott das irgendwie kommuniziert, dass ich das nicht mache oder nicht versuche zu machen, über andere schlecht zu reden. Und bevor du jetzt glaubst, dass ich da ein Superchrist bin, es hat genügend Situationen gegeben, wo ich einfach mit dabei war und nichts gesagt habe. Aber in der Situation, ich kann wirklich nur sagen, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber die hat natürlich dann aufgehört, über den anderen schlecht zu reden. Gell? Aber spannend, was ist, wenn wir so eine Kultur prägen würden in unserer Gemeinde? Dass wenn wir mit den Leuten, die gleich denken wie wir, wo wir uns sogar einig sind, aber wir in einer Kultur prägen, dass wir eben nicht über die anderen schlecht reden, auch wenn sie es nie hören werden, weil das würden sie ja nie mitkriegen. Gell? Was ist, wenn wir eine Kultur prägen würden, wo im Hauskreis? Im Hauskreis sind meistens die Leute, die wir uns gut verstehen, gell, wo man auch mal richtig Dampf ablassen kann und es muss auch mal sein, aber im Hauskreis, wie reden wir über die Gemeinde? Über die Gemeindeleitung? Über einen anderen Hauskreis? Wir kennen uns, gell, und da kann man auch gut reden, gell? Aber ist das, was wir sagen, ist das aufbauend? Oder ist das zerstörend? Ist es verletzend, wenn die andere Person, über die wir reden, das hören würde. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Und jetzt habe ich lange darüber geredet, eben was das heißt und warum wir das machen. Die Frage ist jetzt, okay, was machen wir jetzt? Wie kann man da einen Schritt weiterkommen? Bevor ich das beantworte, möchte ich noch einen zweiten Vers lesen, ein bisschen später im Jakobusbrief. Da heißt es in Jakobus 5, Vers 9, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Ist jetzt wieder ein bisschen ähnlich, aber klagt und jammert nicht übereinander. Ist nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt von dem gleichen Gedanken. Ich beschwere mich. Man könnte auf Hochdeutsch sagen, ich nörgle. In Österreich würde man sagen, wir sudern. Gell? Ich beschwere mich. Und dieser Gedanke, der da in diesem Wort drin ist, das ist so ein Ausatmen, ein Seufzen. Manchmal wird das auch mit Seufzen übersetzt. Oder? So ein, jetzt ist der Mani schon wieder da. Und der Hansi hinten, was der schon wieder gemacht hat. Und der Manuel. So richtig sein, keine Sorge, wir haben euch lieb, Hansi, Manuel. Aber dieses, schon wissen, gell? Augen überrollen, gell? Das ist dieses Seufzen da. Dieses Jammern, dieses Beklagen. Und Jesus macht es ganz klar. Die Worte, die aus unserem Mund kommen, die kommen von unserem Herzen. Er sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen. Das kommt aus unserem Herzen. Es geht schlussendlich um unser Herz. Und das, was dann rauskommt aus unserem Mund, das stimmt auch für das da, was da steht in Vers 9. Klagt und jammert nicht. Sich zu beklagen und zu jammern, liebe Gemeinde, ist Sünde. Sich zu beklagen, zu jammern, zu sudern, zu nörgeln, zu was auch immer, ist Sünde. Warum tun wir das? Wie der gleichen Gründe. Warum beschwere ich mich? Warum lasse ich meinen Dampf ab über jemanden? Gell? Sind wieder ähnliche Gründe wie vorher. Sahne ist stolz. Hey, ich weiß es eigentlich besser. Gell? Ich weiß, wie man das eigentlich machen würde. Und eigentlich, hey, wenn ich da was zu sagen hätte, dann würde das so laufen und dann war es besser. Gell? Ich weiß, ich habe eigentlich recht. Rechthaberei. Ich weiß, ich habe recht und deshalb nehme ich mir die Freiheit und sage, ich kann über den oder die oder diese Gruppe das und das und das sagen. und vielleicht auch Bitterkeit. Zu sagen, hey, ich bin echt verletzt worden, du bist bitter. Vielleicht bist du heute da und bist gar nicht Christ und sitzt im Raum von Christen, eigentlich bist du bitter gegenüber Christen. Vielleicht bist du bitter einer gewissen Volksgruppe gegenüber, einem gewissen Land gegenüber. Und diese Bitterkeit gibt dir dann die Freiheit, über die zu reden und Sachen zu sagen, die verletzend sind, die zerstören. So, warum tun wir es? Es gibt viele Gründe. Und die Frage ist, wie kann ich da weiterkommen? Was machen wir jetzt? Okay, wir haben schon gehört, wir sollen es nicht tun, es ist Sünde und so weiter. Okay. Aber wie kann da jetzt Veränderung stattfinden? Wie kann Gott da reinkommen in mein Leben und was verändern? Ich finde da diesen Vers in Epheser 4, Vers 29, der bringt es meiner Meinung nach, genau, das war nochmal das Jakobus, aber dieser Vers in Epheser 4, 29, wo es heißt, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das aufbaut und denen wohltut, die es hören. Lasst kein giftiges Wort über deine Lippen kommen. Keins, nix. Und schau, wenn du redest, wenn was aus deinem Mund rauskommt, dass das was macht, dass das aufbaut. Dass das etwas Freude gibt. Dass es wohltut im Herzen denen, die es hören. So soll unser Reden sein. Und vielleicht denkst du dir, ja, das ist alles schön und gut und wichtig und ja, ist jetzt nicht so mein Thema. Gell? Ich habe jetzt nicht so ein Problem damit oder vielleicht ja eben ein bisschen, gell, aber ja, okay, na, ist jetzt nicht so groß. Gell? Und ich möchte eine kurze Zeitreise jetzt machen mit euch. Diese Zeitreise, die geht 5 Jahre zurück. Und da brauche ich jetzt kurz 2 Helfer. Hans, kannst du mal kurz helfen? Kannst du mal kurz helfen, Raffi? Ihr dürft euch jetzt ein paar Personen aussuchen und dürft denen da jetzt eine geben. Ihr dürft entscheiden, ganz, ganz schnell. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die jetzt dieses Geschenk bekommen, dann dürft ihr das gleich mal aufziehen. Nee, keine Sorge, ihr müsst das nicht lang aufhaben, aber doch. Genau, also warten wir einen kurzen Moment. Alle müssen ausgeteilt werden, ja, sicher. Ja. Alle austeilen. Ja, alle. Ja, jeder. Du hast ein bisschen aufteilen, dass es schneller geht. Also jeder, alle Masken. Jetzt kommt gleich ein kollektives Trauma hoch. So, also die eine bekommen haben, bitte kurz aufziehen. Passt, haben wir alle ausgeteilt? Super, danke. So, jetzt dürft ihr mal kurz einfach rumschauen, in euch gegenseitig anschauen, nicht nach vorne. Aber seht ihr da jetzt gerade die anderen da? Also diejenigen, die da gerade diese Maske aufhaben? Oder seht ihr die anderen, die da ganz unverantwortlich keine Maske aufhaben? Kannst du dich noch erinnern an diese, du kannst dich noch erinnern. Aber meine Frage an dich jetzt ist, wie hast du damals, als du mit deinen Leuten zusammen warst, weil es hat ja sehr viele Gruppen gegeben, gell? Da waren einerseits die Geimpften, gell? Dann waren die Ungeimpften, dann waren die einmal geboosterten, dreimal geboosterten, dann waren die FFP2-Träger, dann waren die Mund-Nasenschutz und so weiter. Wo du mit deinen Leuten geredet hast, wo du gewusst hast, die haben die gleiche Meinung wie du. Wie hast du damals über die anderen geredet? Hast du in einer Art und Weise geredet, die dem widerspricht, was im Epheser 4, 29 steht? Und wir merken, ich merke, wenn ich mich zurückerinnere zu manchen Gesprächen, die ich da geführt habe, das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Und so, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit unseren Worten umgehen, merken wir eigentlich, wie verletzend das ist und wie leicht wir Sachen sagen, wie ein Funke, der den ganzen Wald zerstört. Und ich möchte jetzt noch etwas machen, ich möchte euch aus diesem kollektiven Drama auch ein bisschen rausholen, dürft die Masken gern ablegen, außer ihr möchtet zusammen, mal sehen, oh Gott. Ich möchte dass wenn du in Zukunft eine Maske siehst, du an etwas anders denkst. Und zwar, es gibt da ein Beispiel, das hat der Sokrates erfunden, das sind die sogenannten drei Siebe, und ich habe das ein bisschen adaptiert mit einer Jesus-Adaption. Ja. Und Sokrates, zu ihm kommt einmal ein Mann und sagt, hey, hast du schon gehört, was ich dir sagen möchte über deinen Freund? Hast du schon gehört, was du zu sagen hast? Er sagt, halt, warte mal. Ist das, was du mir jetzt gleich sagen wirst, bist du dir sicher, dass das wahr ist? Ich habe deine Maske mit, was ihr das lesen könnt, da steht wahr. Ist das, was du sagst, wahr? Bist du dir sicher, 100%, dass das, was du jetzt gleich sagen wirst, wirklich stimmt? Oder ist es eine Projektion, die du hast von ihm, wo du denkst, dass es so sein könnte, was du von irgendwem irgendwie so gehört hast? Und dann sagst du, weiß ich nicht wirklich, ob es wirklich so stimmt. Gell? Alles, was aus meinem Mund kommt, kommt gerade durch diese Maske raus, muss durch. Ist es wahr? Das ist ein Filter. Und der zweite Filter ist das, was du jetzt gleich sagen wirst, entspricht es dem, was da in Epheser 4, 29 steht? Ist es aufbauend? Baut es die andere Person auf? Oder bringt es eigentlich die andere Person runter? Aber wenn die andere Person gar nicht da steht, aber vielleicht ist es nicht gar nicht so. Was macht es? Ist es aufbauend? Oder ist es zerstörend? Und dann drittens, ist das, was gleich aus deinem Mund rauskommt, das, was du mir sagen möchtest, ist das gegangen? Jetzt fangen sie schwer zum Atmen. Ist das durch den Filter der Liebe gegangen? Ist das liebevoll? Ist das, was du sagen wirst, liebevoll der anderen Person gegenüber? Entspricht das dem Geist Gottes? Gott, der ein Gott der Liebe ist. Das sind die drei Filter. Ist es wahr? Ist das, was du sagen wirst, weißt du, dass das stimmt? Ist das, was du sagen wirst, bist du dir sicher, dass es liebevoll ist? Bist du dir sicher, dass es aufbauend ist? Wenn alle unsere Worte durch diesen Filter gehen würden, unsere Worte waren ganz anders, oder? So, das ist die ein bisschen adaptierte Version von diesen drei Sieben vom Sokrates. Und natürlich am Ende, kommen wir zurück zu Jesus. Gell? Jesus am Kreuz hat alles Recht der Welt. Er ist Mensch geworden, hat sein Leben gegeben, hat gezeigt, wer Gott ist, wird verurteilt, wird verspottet, wird ausgelacht, hat alles Recht der Welt, diesen Menschen zu sagen, ihr werdet es schon noch sehen. Also wenn ihr nur wüsstet, was auf euch wartet. Und dann hängt er dort am Kreuz. Und was sagt er? Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Rechne es ihnen nicht an. Sie wissen nicht, was sie tun. Er hat alles recht gehabt, aber er sagt, vergib ihnen. Und so diese Einladung an uns als Gemeinde, an uns als Christen ist, es so zu tun wie Jesus. Und das ist eine Einladung in diese Gemeinschaft Gottes. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Und weil dieser Gott dreieinig ist, ist es ein Gott der Liebe. Gott war schon immer ein Gott der Liebe. Und das war, weil er eben genau dreieinig ist. Weil der Vater hat schon immer den Sohn geliebt. Der Sohn hat schon immer den Vater geliebt. Der Heilige Geist hat schon immer den Sohn und den Vater geliebt. Dieses Zusammenspiel der Personen, der Dreieinigkeit, macht Gott zu einem Gott der Liebe. Und dieser Gott der Liebe, der sagt jetzt, hey, ich lade dich ein, als mein Kind teilzuwerden von dieser Gemeinschaft der Liebe. Kannst du dir vorstellen, dass der Sohn Jesus Christus über seinen Vater redet und sich über seinen Vater beschwert? Über seinen Vater jammert, beklagt? Das passt irgendwie nicht. Kannst du dir vorstellen, dass der Vater im Himmel über seinen Sohn sich lustig macht? Über seinen Sohn sich beschwert, beklagt, schlecht redet? Alles, was wir sehen in der Bibel, wo Jesus über den Vater redet, redet er mit solcher Liebe, mit solcher Dankbarkeit, mit solchem Vertrauen, auch wenn er nicht weiß, warum und wieso. Als der Vater über den Sohn redet, bei der Taufe von Jesus, sagt er, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und so, du hast dieses Miteinander der Dreieinigkeit, dieser Liebe, und Gott sagt jetzt, weißt du was? Wenn du mein Kind wirst, lade ich dich ein in diese Gemeinschaft. Da möchte ich, dass du Teil wirst von diesem Zusammenspiel der Liebe. Und das betrifft auch deine Worte. Und vielleicht bist du jetzt heute da und denkst dir, okay, ich habe es verstanden. Ein guter Christ, der redet nicht schlecht. Das ist teilweise das, was ich gesagt habe, aber es ist so, so, so viel mehr. Weil ein Christ hat eine neue Identität bekommen. Er ist Teil von der Familie Gottes. Er ist ein Kind Gottes. Und in dieser Familie sagt Gott jetzt, da gelten meine Werte. Das, wer ich bin und was ich mache, möchte ich, dass auch du lebst. Alle Eltern unter euch, ihr wisst genau, dass ihr versucht habt, in eurer Familie oder momentan versucht, in eurer Familie eine Kultur zu prägen, die dem entspricht, was euch wichtig ist. Gott macht das Gleiche. Und er sagt, wisst ihr was? Das fängt in meiner Familie an, das fängt in der Gemeinde an, in der FEG Klagenfurt. Und was ist dann, wenn jemand mich wirklich verletzt hat, wenn es wirklich gerechtfertigt ist, dass jemand es wirklich verdient hat? Jemand hat einmal gesagt, mit dem Satz, da kommt noch Bibelvers, möchte ich jetzt beenden, hat einmal gesagt, in einer Gemeinde gibt es keine Beschwerdestelle, aber es gibt ein Kreuz. Dann darf ich das abladen, was mir geschehen ist, und ich darf es hinlegen zu diesem Kreuz, weil Jesus ist noch viel mehr passiert. Und ich darf es ihm abgeben. Und auch meinen Groll und auch meinen Wut und auch meinen Zorn und auch wo ich mich gerechtfertigt fühle, gewisse Sachen zu sagen, darf ich ihm geben. Zu wissen, er ist der Richter. Ich glaube, geistige Reife kommt dort, wo wir aufhören, übereinander zu reden und anfangen, füreinander zu beten. Das möchte ich jetzt noch tun mit diesen zwei Bibelversen aus Philipper 1, 27 und Psalm 19. Beten wir gemeinsam. Jesus Christus, wir kommen vor dich und wir wissen, dass wir unser Herz und unsere Zunge ganz oft nicht im Griff haben. Und wir beten da, wie Paulus gebetet hat, lass unseren Lebenswandel würdig sein, gemäß dem Evangelium von dir. Wir beten, wie der David gebetet hat in dem Psalmen, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig sein, o Herr, mein Fels und mein Retter. Und Vater, wir bitten um Vergebung, wo wir verletzt haben andere Menschen. Bitten um Vergebung, wo wir schlecht geredet haben über andere, wo wir uns beklagt haben, gejammert haben. Vergib uns das. Und schenk uns ein Herz, das geprägt ist auch von diesen Eigenschaften, die dir wichtig sind, von deinem Herzen. Lass unsere Worte liebevoll sein, lass sie aufbauend sein, lass sie wahr sein. Danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns gezeigt hast, wer du bist und wie du bist. Dass du es kommuniziert hast und dass du uns Teil von dieser neuen, gewaltigen, großen Familie machen möchtest. Amen.